Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon
Fabian Runkel
und Laura Strädling.
Weltschmerz. Wenn wir auf die letzten Jahre zurückblicken, ist das ein Thema, mit dem wir außergewöhnlich häufig konfrontiert wurden. Erinnern wir uns, der Beginn der Corona-Pandemie, die Ungewissheit darüber, wie es weitergehen wird, Lockdowns voller Einsamkeit, die Klimakrise und ihre spürbar werdenden Auswirkungen auf unseren Planeten, Ukraine, Iran, Afghanistan und viele weitere Brennpunkte.
Wie gehen wir mit all dem um? In unserer heutigen Mikro-Europa-Sendung zum Thema Weltschmerz hier auf der Wüstenwelle beleuchten wir ganz unterschiedliche Aspekte der Krisen. Nur noch kurz die Welt retten, wie es in unserem ersten Song heißt. Das werden wir mit der heutigen Sendung wohl leider nicht erreichen, aber ein bisschen träumen hat ja noch niemandem geschadet, nicht wahr? Hier kommt Tim Bensko für euch.
Ich wär so gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu tun. Lass uns später weiterreden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst. Du kannst mich hier grad nicht entbehren. Doch keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Irgendwie bin ich spät dran. Fang schon mal mit dem Essen an. Ich stoß dann später dazu. Du fragst wieso, weshalb, warum. Ich sag, wer sowas fragt, ist dumm. Denn du scheinst wohl nicht zu wissen, was ich tu. Ne ganz besondere Mission. Lass mich dich mit Details verschonen. Genug gesagt, genug Information. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir.
Tim Bensko, nur noch kurz die Welt retten. Dieser Song versetzt mich jedes Mal zurück ins Jahr 2011. Da schien die Welt noch heile. Momentan leben wir in einer Welt, die von einer Krise in die nächste rauscht. Natürlich sind viele Menschen auch von privaten Krisen geprägt. Verluste von geliebten Menschen in der Pandemie, finanzielle Probleme im Rahmen der Inflation. Insbesondere für Eltern sind solche Krisen einschneidend, da nicht nur ihr Wohlergehen, sondern auch das ihrer Kinder gefährdet ist. Kinder sind extrem sensibel und feinfühlig. Wie kann man also Kinder an solche Themen heranführen? Kann man ihnen Themen wie Krieg oder gar Tod überhaupt schon zumuten? Diese Fragen und weitere klärt unsere Reporterin Ines Siebert in dem folgenden Interview mit Gabriele Müller. Sie ist Dozentin an der Universität Tübingen und ihre Schwerpunkte liegen auf der Inklusion, Diversität und auf der Pädagogik der frühen Kindheit.
Meine erste Frage zu Beginn ist, ob man Kindern überhaupt aufklären soll. Kann man Kindern denn eine solche Last überhaupt zutrauen?
Ja, da würde ich sagen, also wenn wir quasi die Lebenswelten, die Lebensrealitäten von Kindern ernst nehmen, können wir eigentlich gar nicht fragen, ob wir Kindern diese Themen zumuten oder diese Last quasi zutrauen wollen, sondern Kinder erleben gesellschaftliche Realitäten, sie erleben gesellschaftliche Krisen, familiäre Krisen. Sie ist Teil ihrer Lebenswelt und Kinder bekommen häufig sehr viel mehr mit, als wir Erwachsene denken oder uns vielleicht auch wünschen, dass sie mitbekommen. Sie sind da sehr sensibel. Sie nehmen Ängste ihrer Bezugspersonen wahr. Sie bekommen atmosphärische Krisenstimmungen mit. Sie sehen Bilder in Zeitungen, die rumliegen, in digitalen Medien, die Erwachsene benutzen, im Fernsehen, auch wenn sie nicht möglicherweise explizit die Medien als quasi länger nutzen, aber sie bekommen die Dinge mit. Und ich würde sagen, es geht darum, Kinder A, nicht zu unterschätzen, was sie quasi aufnehmen und mitbekommen, sondern sie ernst zu nehmen, was sie erleben, was sie uns auch zeigen, sensibel zu sein für ihre Themen, für ihre Irritationen, für ihre Ängste und da offen zu sein und uns auch als DialogpartnerInnen anzubieten. Also die Frage nach dem Wie kann man sicher nicht so ganz pauschal beantworten, weil ich auf jeden Fall denke, dass da auch eine Entwicklungsangemessenheit eine Rolle spielt. Also die Frage, in welchem Entwicklungsalter Kinder sind und was sie sozusagen kognitiv verarbeiten und reflektieren können. Also wenn es um Verstehen und Reflektieren geht, brauche ich ja das Denken und brauche die Fähigkeit, auch Perspektiven einnehmen zu können, andere als meine eigene. Und das entwickelt sich ja im Lauf der Kindheit zunehmend sozusagen. Von daher würde ich sagen, ist es nicht so ganz pauschal, aber es gibt doch ein paar so zentrale Aspekte, die ich sagen würde, die man so generell benennen kann. Also einmal ist mir wichtig zu sagen, Krisen sind ja immer verbunden mit Ängsten, mit Verunsicherungen. Und das ist quasi etwas, also das erleben wir Erwachsene ja genauso und erleben Kinder auch und bekommen sie mit. Und Ängste ernst zu nehmen ist das Erste. Also das betrifft aus meiner Sicht nicht nur jetzt Krisensituationen wie Kriege oder Pandemien oder sowas, sondern Krisen sind für Kinder ja oft auch groß, auch wenn wir sie vielleicht klein empfinden. Und Kinder, die quasi eher hören, ach, ist nicht so schlimm, ist doch nichts passiert, also sie quasi ihre eigenen Gefühle minimieren und abwerten, erleben eher, okay, Angst ist was Schlechtes, ich darf nicht Angst haben, ich darf es schon gar nicht zeigen, das ist nichts, was gewünscht ist und das halte ich für falsch. Ich denke, dass man Ängste ernst nehmen sollte und dass quasi gleichzeitig dann aber auch wichtig ist, sowas wie sichere Beziehungen anzubieten, also Sicherheit erleben zu lassen und auch Handlungsoptionen aufzuzeigen. Also schwierig wird es dann, wenn wir sozusagen in unseren Ängsten verloren sind, wenn wir keine Handlungsoptionen mehr sehen, wenn wir völlig verunsichert sind und so eine Machtlosigkeit, Ohnmächtigkeit spüren. Wichtig, denke ich, ist auch Kindern Räume und Möglichkeiten zu geben, wo sie ihre Erfahrungen auch im Spiel, im Rollenspiel mit Materialien auf einer anderen Ebene als rein auf der kognitiven Ebene verarbeiten können. Und da in eine Auseinandersetzung kommen können. Und das kann eben, wie gesagt, Rollenspiel, Räume, Verkleidungssachen, Dinge sein. Das kann aber auch künstlerisch kreativ sein, mit Materialien sich ausdrücken. Das können Bücher sein. Bücher halte ich für eine sehr, sehr gute, ein gutes Medium, um quasi auch Gespräche zu schaffen, um über Geschichten, erzählte Geschichten, auch über reale Bezüge nachzudenken. Das kann auch je nach, also wenn ein bisschen ältere Kinder, vielleicht auch sein, gemeinsam kindgerechte Nachrichten anzuschauen. Sowas kann ich mir auch gut vorstellen. Und wie gesagt, es hängt ein bisschen vom Entwicklungsalter der Kinder ab, welches Medium und in welcher Form man das nutzen kann.
Gibt es denn einen bestimmten Ort, der sich besonders gut eignet, um aufklärend mit Kindern über Themen wie beispielsweise Krieg oder Corona zu sprechen?
Orte sind die Orte, wo Kinder vertrauensvoll sein können. Und das ist natürlich auf jeden Fall die Familie als wichtiger Ort. Nicht in allen Familien können Kinder vertrauensvoll sein. Aber in den familiären Beziehungen sind sozusagen ja die ersten grundlegenden wichtigen Beziehungen, die Kinder eingehen und ausbilden. Und von daher ist das natürlich ein wichtiger Ort dafür. Und dann würde ich sagen, sind es natürlich die grundlegenden, also weiteren Sozialisationsinstanzen. Und das sind die Kitas, die frühkindlichen Bildungseinrichtungen und die Schulen. Das sind die Orte, die gesellschaftlichen Orte, wo alle Kinder sind, irgendwann mal im Laufe ihres Heranwachsens. Und die aus meiner Sicht die Verantwortung haben, auch Krisensituationen, besondere Belastungen, die Kinder erleben in dieser Gesellschaft, ernst zu nehmen, aufzunehmen und sich Gedanken zu machen, wie das auch einen Platz in diesem Alltag bekommt und einen Raum. So. Und ja, und wichtig ist eben, das sind ja oft auch belastende Themen, schwierige Themen, dass man quasi als Setting, als Gesprächs- oder Auseinandersetzungssetting einen vertrauensvollen Rahmen schafft.
Vielen Dank, Frau Müller, für die ausführlichen Antworten. Eine letzte Frage habe ich noch vorbereitet. Was glauben Sie, wie wird sich der Umgang mit der Krisenaufklärung bei Kindern in 10 Jahren verändern?
Ich würde ja so insgesamt sagen, wenn wir an die große gesellschaftliche, also Weltkrise, den letzten Weltkrieg zurückblicken, dann haben wir schon sagen, dass wir seither, dass sich was verändert hat in der Art, wie auch Gesellschaft mit Krisen und mit Bewältigung dessen umgeht. Es war ja sozusagen am Anfang eher Schweigen und Verschweigen und Verdrängen, bis es dann irgendwann mehr Bereitschaft und Bewusstsein auch für die Bedeutung von Aufarbeitung und Besprechen gab. So. Und da hätte ich schon die Einschätzung, die Hoffnung, dass wir sozusagen auch als Gesellschaft gelernt haben, dass wir Krisen auch verarbeiten müssen und auch besprechen müssen. Das wirkt sich, würde ich sagen, schon auch auf das aus, wie wir mit Kindern dann auch umgehen und schwierige Situationen bewältigen.
Das war das Experteninterview mit Gabi Müller und Ines Siebert. Besonders in Krisenzeiten ist es wichtig, den Mut nicht zu verlieren und nach vorne zu schauen.
Kommen wir nun wieder zu einem etwas düsteren Thema und kramen mal etwas in unseren Erinnerungen. Das Jahr 2020 hat uns wohl alle überrascht. Mit Covid-19 wurde unser Leben auf den Kopf gestellt. Das Virus ging durch die ganze Welt. Insbesondere das Hochschulwesen hat während der Pandemie eine dramatische Veränderung erfahren. Im Frühjahr 2020 wurden Studierende im Rahmen des Lockdowns nach Hause geschickt, wo sie mit neuen, teils komplizierten Online-Lernplattformen arbeiten mussten. Cornelia Dabrowska hat sich nun damit beschäftigt, wie es den Studierenden damals erging. Dafür hat sie sich mit Finn Bosch, einem 21-jährigen Medizintechnikstudenten, getroffen.
Wie sieht dein Uni-Alltag eigentlich während des Lockdowns aus?
Also in der Zeit vom Lockdown war ich im ersten und zweiten Semester vor allem. Da gab es eigentlich nur Online-Veranstaltungen, also Live-Übungen meistens und dann asynchrone Vorlesungsvideos, die man sich halt irgendwann anschauen konnte. Und ja, die Live-Übungen waren eigentlich das einzig Feste in meiner Woche, weil man da wirklich eine feste vorgegebene Zeit hatte. Und vor allem, man konnte die ja über einen großen Zeitraum auch anschauen und praktisch 4 Monate vor der Prüfung sich das dann extra anzuschauen. Ja, das erschien mir manchmal nicht eilig genug. Genau.
Würdest du sagen, dir hat manchmal die Motivation gefehlt?
Ja, auf jeden Fall. Eben gerade, weil man halt diese Videos irgendwann anschauen kann, gab es nie einen festen Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe, so, das muss jetzt sein. Viele haben es so gemacht, dass sie praktisch die Vorlesungsvideos da angeschaut haben, wo das Fach normalerweise im Stundenplan war. Aber ja, da war ich nicht diszipliniert genug.
Wie ist es dir eigentlich gelungen, sozialen Anschluss zu finden?
Ich muss sagen, am Anfang ist es mir sehr schwer gefallen, vor allem, weil wir nur einen kurzen Termin in der Einführungswoche hatten und ich auch praktisch noch zu Hause gewohnt habe und da praktisch niemand in der Nähe gewohnt hat. Also klar, und nach Tübingen war es ein ziemlich weiter Weg für mich. Genau, und man hat sich dann halt an den Prüfungen mal getroffen, aber das, weil wenn man die Leute nicht kennt, finde ich es ganz schwer, sich da praktisch da so eine richtige Bindung einzugehen. Und da war mir das Studium auch nicht annähernd so wichtig, wie es heute ist, wo ich das praktisch dieses Zugehörigkeitsgefühl viel mehr habe.
Was sind denn deine persönlichen Pros und Cons vom Online-Studieren?
Also eigentlich lässt sich bei den Cons nichts mehr hinzufügen, also eben was ich gerade gesagt habe, dass es schwer ist, sozialen Anschluss und Freunde zu finden und sich wirklich zum Lernen zu motivieren. Die guten Sachen sind vielleicht, dass man, also ich komme jetzt aus Ludwigsburg, dass man dann sich nicht um eine Wohnung kümmern musste oder pendeln musste. Man hat einfach extrem viel Zeit und Geld gespart durch diese Online-Sachen. Bei mir wurde dann noch der Zeitraum für die Orientierungsprüfungen, also praktisch der Zeitraum, in dem man die ablegen muss, verlängert. Und auch die Regelstudienzeit, also da wurde dann schon ein bisschen Druck abgenommen, aber das kann das auf keinen Fall aufwiegen.
Jetzt mal so als Fazit noch zum Schluss. Hattest du eigentlich das Gefühl, etwas verpasst zu haben in diesen 1 bis 2 Jahren, die du online studieren musstest?
Klar. Also mir sind einfach 1 bis 2 Jahre Studentenleben entgangen. Also die Kennenlernphase und jetzt sich in Tübingen einzuleben und so. Das konnte ich einigermaßen im 5. Semester nachholen. Aber die Zeit bekommt man halt nicht wieder. Im besten Fall studiert man ja 5 Jahre. Und davon sind halt 1 bis 2 jetzt im Prinzip mehr oder weniger draufgegangen. Aber ich will mich auch nicht zu viel beschweren, weil der Rest der Welt hat ja eigentlich genauso viel verpasst.
An diese Zeit erinnern wir uns ebenfalls nur zu gut. Was ein Glück, dass wir in diesem Semester wieder die Möglichkeit hatten, im Hörsaal zu sitzen und unsere KommilitonInnen zu sehen. Ihr hört Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute mit Weltschmerz. Unser nächster Song ist für alle, die sich einfach mal abkapseln und dem Alltag entfliehen wollen. I'm Like a Bird von Nelly Furtado. I Only Fly Away.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is
Nelly Furtado. Ich glaube, es gibt momentan wenige KünstlerInnen, die so zeitlos sind wie sie. Kommen wir auf den Boden der Tatsachen zurück und widmen uns einem weiteren Brennpunkt. Der Angriffskrieg in der Ukraine dauert nun schon seit einem guten Jahr an. Rund 30.000 Menschen sind seitdem nach Deutschland geflohen. Ob ein Ende der Gewalt in Sicht ist, scheint niemand sagen zu können.
Micro Europa.
Sounds international. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Moderno.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Ihr hört Micro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute mit Weltschmerz. Der Krieg in der Ukraine ist ein allzeit präsentes Thema in den Nachrichten. Eigentlich war es für die meisten von uns unvorstellbar, dass im 21. Jahrhundert so nah an Deutschland ein Krieg ausbrechen könnte. Die traurige Wahrheit sieht leider anders aus. Spätestens, als ihr immer mehr ukrainische Geflüchtete begegnet sind, ist ihr der Ernst der Lage schmerzlich bewusst geworden. Veronika Gruschwitz wollte wissen, wie es für UkrainerInnen in Deutschland nach der Flucht weiterging und hat dafür mit Anna Adamenko gesprochen, deren Großeltern aus der Ukraine fliehen mussten.
Nach den ersten Meldungen über die sich zuspitzende Lage zwischen der russischen Regierung und der Ukraine konnte ich mir niemals das Ausmaß vorstellen, das der Konflikt annehmen würde. Mit Entsetzen habe ich die Entwicklung verfolgt, die schließlich dazu führte, dass Millionen UkrainerInnen ihre Heimat verlassen und in die Ungewissheit fliehen mussten. Anfang 2023 sind es ca. 17,4 Millionen Menschen. Ungefähr 1 Million davon haben die ca. 1500 Kilometer Luftlinie nach Deutschland auf sich genommen, um vor den Angriffen des russischen Militärs sicher zu sein. Zwei von ihnen sind die Großeltern von Anna Adamenko. Die Tübinger Studentin der Medienwissenschaft war oft in den Ferien im Heimatland ihrer Eltern zu Besuch, hat ihre Verwandten getroffen und ist mit der Kultur und dem Leben dort vertraut. Für sie und ihre Familie war der beginnende Krieg ein wahr gewordener Albtraum. Bald gab es wiederkehrende Bombenwarnungen. Das bedeutete die Treppen runter und rein in den Luftschutzkeller. Darin stundenlanges Verharren in der Hoffnung, dass die russischen Raketen das Wohnhaus nicht treffen. Katharina und Viktor Brills entschlossen sich schließlich zu fliehen.
Sie waren von Anfang an nicht wirklich groß davon überzeugt, die Ukraine zu verlassen, einfach auch, weil sie nicht mehr die Jüngsten sind. Dann ist mein Opa aber, hat eine Erkältung bekommen, eine ziemlich starke Erkältung. Plus zu dem Zeitpunkt gab es halt jedes Mal, wenn irgendwie Bombenmeldung war, musste man halt runter in den Keller. Und da war es halt ziemlich kalt und auch nass. Und dann konnte meine Mutter, meine Großeltern dazu überreden, dann vielleicht doch nach Deutschland zu kommen. Zumal ja auch die medizinische Versorgung dann immer schlechter wurde zu dem Zeitpunkt.
Am 9. März 2022 war der traurige Tag gekommen. Mit einem Bus, der von Freiwilligen organisiert worden war, sollte es aus der Stadt Mykolaiv im Süden des Landes an die ukrainisch-moldawische Grenze gehen. Eine schwierige und anstrengende Reise für die beiden älteren Menschen.
Man musste früh aufstehen, zum anderen Ende der Stadt laufen, um halt zu dem Bus zu kommen, wo die Freiwilligen halt Leute mitgenommen haben. Plus dann wurde man von den Freiwilligen auch gewarnt und es hieß, ja, sollte irgendwie eine Warnung kommen, eine Beschusswarnung, dann müssen wir wieder umdrehen und dann müssen wir das Ganze nochmal morgen versuchen. Und das alles, diese Ungewissheit, wann kommen wir an die Grenze an? Was dann? Wo schlafen wir? Was gibt's da im Camp? Das wurde alles von vornherein gar nicht gesagt.
Trotz allen Herausforderungen schaffte das Ehepaar es bis an die moldawische Grenze, wo sie die erste Nacht in einem Flüchtlingscamp verbrachten. Dort wurden sie schließlich von Anna Adamenko und ihrem Vater mit dem Auto abgeholt und nach Deutschland gebracht, wo die nächsten Schritte auf sie warteten.
Ich würde sagen, vor allem am Anfang war ich persönlich auch ziemlich positiv überrascht von dem, was die Bundesrepublik Deutschland angeboten hat. Die Ankunft verlief ziemlich einfach. Also man weiß ja, wie es bei vielen anderen Flüchtlingen aus anderen Ländern ist. Das verläuft viel bürokratischer, viel schwieriger. Ich glaube, das wurde sehr, sehr weit erleichtert.
Schon während der Anfangszeit versuchten die Mitte-60-Jährigen, alltägliche Dinge selbst zu erledigen und stießen dabei überwiegend auf Verständnis und Hilfsbereitschaft.
Meine Großeltern haben direkt schon ziemlich am Anfang ihrer Zeit in Deutschland angefangen, zumindest es zu probieren, alleine einkaufen zu gehen. Die Kassierer haben direkt gemerkt, okay, das sind Ukrainer. Und waren aber immer freundlich und haben trotzdem immer versucht, irgendwie auszuhelfen. Man hat das immer hinbekommen.
Die größten Hürden für Katharina und Viktor Brills waren sicherlich die Sprachbarriere und die fehlende Normalität, verbunden mit eigenem Wohnraum. Beides stellte sich als gar nicht so einfach heraus.
Meine Großeltern haben Anfang des Jahres direkt Deutschkurse bekommen, haben sie auch gerne angenommen. Haben die Deutschkurse gemacht. Das ist ihnen nicht gerade leicht gefallen, aber trotzdem erfolgreich abgeschlossen. Und dann ging es halt wirklich um den nächsten Schritt, die Wohnungssuche. Die verlief tatsächlich gar nicht so leicht. Also während natürlich solche Sachen wie Bürokratie und Dokumente, die Sachen klären, da wurde einem weit geholfen. Oder auch jetzt Sprache lernen. Aber eben, was jetzt Wohnungssuche angeht, halt wirklich kaum bis gar keine Unterstützung vom Land.
Je länger die schwierige Wohnungssuche andauert, desto mehr sehnen sich die beiden älteren Menschen nach der Heimat und ihrem Alltag zurück. Wie können wir Deutsche es Geflüchteten wie ihnen so einfach wie möglich machen?
Es gibt ganz viele Organisationen, die immer noch Kleidung sammeln, die immer noch versuchen, also beim Vermitteln helfen, immer noch Familien zum Unterbringen suchen. Ansonsten helfen auch schon kleine Sachen. Also wenn man einkaufen geht und sieht, da ist jemand, der gerade irgendwie ein bisschen damit kämpft, mit der deutschen Sprache gerade klarzukommen oder zu kommunizieren, einfach hinzugehen und einfach zu helfen. Darüber freut man sich, weil man fühlt sich, glaube ich, oft einfach ein bisschen alleine in einem fremden Land.
Veronika Gruschwitz über ein älteres Ehepaar, das aus der Ukraine nach Deutschland flüchtete. Nur hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Auf der Seite tübingen-hilft-ukraine.de gibt es übrigens die Möglichkeit, Medizin, Nahrung oder Sonstiges wie Drogerieartikel zu spenden. Außerdem kann man dort auf dem Laufenden über Hilfsaktionen bleiben. Eins steht fest, die wenigsten von uns können sich vorstellen, wie es ist, in einem fremden Land mit einer unbekannten Sprache zurechtzukommen, keine eigene Wohnung zu haben und nicht zu wissen, wann und ob man wieder in seine Heimat zurückkehren kann. Daher ist mit Sicherheit jede Hilfe willkommen.
Das nun folgende Lied Chichi Pochuf von dem ukrainischen Künstler Druha Rika beschäftigt sich mit dem Leben. Erst vor kurzem schrieb er es um und bezieht sich jetzt auf die Stadt Mariupol in der Ukraine, die vom Krieg fast vollständig zerstört wurde.
Я піду на вечорниці до місцевої телечі. Скажу мамі, буду рано, рано зранку, біля ганку. З ким би не тусила, то не моє. Сили, ви спитаєте, чому я вам зараз розкажу. Тут у дівчат ворожіні, замість чобочи насіння марять, сидячи в саду. Хай не пише принц Баду, хоч у хлопців повна хата, не зайшли вони дівчатам. Порубки пиячись з горя, позицюй до неї соль, 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 соль. Щось вона то кволі, а ми почнемо вже, а не скоро я. Тільки що так п'яно. А як мусимо чинити, коли вирубають світло, розучились говоритимуть, устала це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прокавню не відтут. А як мусимо чинити, коли вирубають світло, розучились говоритимуть, устала це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прокавню не відтут. Де ви не тусила, то не моє місце сили. Ви спитаєте, чому? Я вам зараз розкажу, я прибула з мити головою, щоб твої серця була мені воля. Але що диво, біса закоханка, якщо не цілуєш мене на світанку. Коханка, якщо не цілуєш. Приходу змити головою, щоб то твоє серця була мені воля. Але
як раніше вже не буде, не цікавлять люди, люди.
Trotz der traurigen Umstände hat das Lied so eine Power, findest du nicht auch?
Absolut. Es gibt doch Hoffnung, dass die Menschen in der Ukraine nicht aufgeben werden.
In unserem nächsten Beitrag wird es um ein ebenfalls viel diskutiertes, emotionenbehaftetes Thema gehen. Der Klimawandel. Eine Krise, die sich langsam, aber sicher anbahnt und auf manchen Teilen der Erde jetzt schon spürbar ist. Trotzdem scheint der Klimaschutz immer wieder hinter anderen Problemherden zu verschwinden. Viele Menschen leiden ganz schön darunter. Sie wünschen sich, dass endlich was passiert. Der Gefahr sind sich die meisten von uns bewusst und trotzdem setzen sich nur wenige tatsächlich für eine Veränderung ein. Es folgt ein Beitrag von Fabian zum Klimaschutz auf der Alp, genauer der Fridays for Future Ortsgruppe in Albstadt und wie das in konservativen Städten so abläuft.
Tübingen ist eine ziemlich grüne Stadt. Solarplatten auf allen Neubauten seit 2018, fahrradorientierte Infrastruktur und so weiter. Wir machen nicht alles richtig. Wer macht das schon? Aber wir haben einige Projekte, die können sich sehen lassen. Unsere Stadt ist umweltbewusst. Das sieht man auch auf der Straße. Wenn Fridays for Future eine Demo schmeißt, dann laufen da über 1000 Leute mit. Jetzt wollen wir aber einmal nicht über Tübingen reden. Stattdessen schauen wir einmal weiter in den Süden, raus aus der links-grünen Studentenstadt und rein in ländliche Gebiete, und zwar nach Albstadt. Hier sieht das ganz anders aus mit dem Klimaschutz.
Wir haben immer so das Gefühl, dass wir da auf so verschlossene Türen halt zulaufen. Und egal, wie laut wir anklopfen, die bleiben halt irgendwie zu oder man hält die uns zu. Und das ist natürlich schon ärgerlich.
Das ist Mika. Sie ist die Bundesdelegierte der Fridays for Future Ortsgruppe Albstadt. Sie betreibt die Gruppe allein mit 4 anderen AktivistInnen. Die Ortsgruppe ist also klein und in der CDU-geleiteten Gemeinde ist es schwer, die Ziele zu erreichen, die gerade so wichtig sind. Im Dezember habe ich Mika in Albstadt-Ebingen besucht. Sie ist 18 und macht dieses Jahr ihr Abitur. Draußen lag der Schnee und wir saßen mit Kaffee und Tee im Backhaus Mahl und haben uns über ihre gemeinnützige Arbeit unterhalten.
Das Größte, was wir hingekriegt haben, war eine Fahrradstraße. Das ist natürlich super. Also wir freuen uns über die Fahrradstraße. Aber es wäre natürlich schön, wenn auch in der Kommunalpolitik hier hinter jeder Entscheidung der Gedanke stünde, wie wirkt sich das jetzt aufs Klima aus.
Mika sagt, das Hauptproblem hätte 2 Ursachen.
Einerseits muss man sagen, dass wir hier ein relativ konservativer Wahlkreis sind und einfach das politische oder die politische Orientierung schon von Grund auf und auch schon Generationen zurück eher in Richtung konservativ geht. Andererseits glaube ich auch, dass man uns teilweise nicht ernst nimmt. Also ob das jetzt am Alter liegt oder an der Organisation Fridays for Future an sich, das kann ich natürlich nicht wissen. Aber ich glaube, dass es oftmals halt belächelt wird und so, ja, ja, macht ihr mal schön eure Demos und so. Wir machen hier die richtige Politik. Und das ist halt extrem schade. Und da ist dann wirklich auch teilweise schwierig zu sagen, wir machen trotzdem weiter. Weil wenn man halt immer nur gegen verschlossene Türen rennt, dann, das ist anstrengend.
Mika hat mir viel von ihren Freunden und ihrer Familie berichtet. Die scheinen ihre Meinung zum Umweltschutz zu teilen. Die Freunde gehen zu Fuß zur Schule, was auf dem Dorf gar nicht so leicht ist. Und sogar Oma und Opa helfen mit.
Also auch bei meinen Großeltern, was mich zum Beispiel anfangs ein bisschen überrascht hat, dass sie auch so gut aufgenommen haben, dass ich jetzt halt vegetarisch bin und so. Meine Oma kocht dann immer extra, total nett. Also bei denen kommt das auch gut an. Und die sagen auch, dass durch mein Aktivismus eben sie nochmal ein anderes Bewusstsein für das Ganze bekommen haben, was mich natürlich auch freut.
Was die Zukunft betrifft, ist Mika zuversichtlich.
Ich habe das Gefühl, dass es was bringt, weil ich glaube, ohne das könnte ich es nicht machen. Also wenn ich nicht ein Stück weit so das Gefühl hätte, dass das, was ich mache, was bewirkt, dann würde ich es nicht machen. Und ich würde auch sagen, dass es auf 2 Ebenen, vielleicht kann man das ganz gut damit beschreiben, dass es auf 2 Ebenen was bringt. Einerseits bin ich oder sind wir als Ortsgruppe ja Teil von einer größeren Bewegung. Also wir sind ein Stellglied in der Fridays for Future Bewegung.
Die Erfolge in Sachen Klimarettung würden die Bewegung insgesamt stärken.
Und die sichtbaren Erfolge, die bewirkt ja die große Bewegung an sich. Und da würde ich meinen persönlichen Anteil so beschreiben, dass ich eben hier eine kleine Ortsgruppe habe und die stärkt eben diese große bundesweite, weltweite Bewegung von Fridays for Future. Und somit tragen wir dann, würde ich schon auch sagen, einen Teil zu den Erfolgen bei. Und die zweite Ebene würde ich dann meine persönliche, private Ebene beschreiben, dass es eben, wie vorher angesprochen, meine Familie betrifft, meine Freunde betrifft. wenn ich Aktivismus betreibe und meine Ansichten teile und damit dann auch andere Leute erreiche und überzeugen kann.
Fabian im Gespräch mit Mika von Fridays for Future, Albstadt. Mir hat besonders die Message am Ende gefallen. Jeder kann mit kleinen Taten etwas bewirken. Wir waren noch weiter mit Mika in Kontakt und sie hat uns erzählt, dass sich ihr Vater sogar für die kommende Wahl zum Oberbürgermeister aufstellen lässt. Der Aktivismus scheint in der ganzen Familie angekommen zu sein. Ihr hört Mikro Europa, den Tübinger Campus Funk auf der Wüstenwelle. Heute mit Weltschmerz.
Krieg in Europa, menschenfeindliche Regime in Iran und Afghanistan und jetzt erst kürzlich das Erdbeben in der Türkei und Syrien. Was ein Schock! Unsere täglichen Nachrichten sind voll von neuen Meldungen über Leid und Hoffnungslosigkeit. In unserem nächsten Beitrag wird es vor allem darum gehen, wie wir mit dieser belastenden Situation umgehen können. Denn im Weltschmerz zu versinken hilft ja letztlich niemandem. Laura, du warst ja bei Guido Zurstiege.
Ja, Guido Zurstiege ist Professor für Medienwissenschaft hier an der Uni Tübingen. Sein Schwerpunkt ist empirische Medienforschung. Er arbeitet unter anderem über Werbung, Unternehmenskommunikation und Medienwirkungsforschung. Derzeit forscht er vor allem über Medienverzicht. Es geht dabei auch um den sogenannten Nachrichten-Eskapismus. Das kommt aus dem Englischen von to escape. Das heißt so viel wie fliehen, ausbrechen. Medial bedeutet es eben, wenn wir uns keine Nachrichten mehr reinziehen, könnte das für unsere eigene mentale Gesundheit, gerade in Krisenzeiten, von Vorteil sein, so die These. Ich habe Professor Zurstiege als erstes gefragt, inwiefern es stimmt, dass in Deutschland ein Hang zu Medienverzicht zu beobachten ist.
Das ist zunächst einmal natürlich eine etwas pauschale Behauptung, dass es diese Tendenz zum Medienverzicht gibt. Es gibt eine ganze Reihe von Indikatoren, die zeigen, dass Menschen ihr eigenes Mediennutzungsverhalten als kritisch bewerten. Ein Beispiel, es gibt eine Studie von der AOK, Krankenversicherung, die junge Menschen befragt hat nach ihrem Mediennutzungsverhalten. Und in dieser Umfrage, da sagt ein Drittel dieser jungen Leute, dass ihr Mediennutzungsverhalten, gerade was den Konsum von Spielen und Unterhaltungsangeboten angeht, ich sage mal so, tendenziell suchtgefährdet ist. Ne? Also es gibt Rezipienten und Rezipientinnen, die ihr Mediennutzungsverhalten offensichtlich zumindest teilweise im Rahmen eines Kontrollverlusts erleben. Das ist so ein Indikator. Da gibt es andere Studien, die jetzt weniger auf das Unterhaltungserleben abzielen, als vielmehr auf das Informationsverhalten von Rezipientinnen und Rezipienten. Hier beispielsweise eine Studie des Hans-Bredow-Instituts in Hamburg, schon eine etwas ältere Studie, aber deren Befunde meines Erachtens sicherlich auch noch unter den Bedingungen, die wir heute haben, nach wie vor gelten. Und da haben also viele Befragte angegeben, dass sie regelmäßig das Gefühl verspüren, sozusagen mit den Nachrichten nicht mehr klarzukommen. Ja? Also ich sage mal, regelmäßig eine Pause einlegen, ja, vor zu viel Nachrichten. In eine gleiche Richtung geht eine Empfehlung des Berufsverbandes der Psychologen und Psychiater in Deutschland, die in der Hochphase der Corona-Zeit auf der Liste an Empfehlungen, Verhaltensempfehlungen, gleich an erster Stelle ihrem Publikum empfohlen haben, den Medienkonsum einzuschränken oder beziehungsweise zumindest vernünftig, in einem vernünftigen Maß Nachrichten zu konsumieren und sich nicht in die permanente Nachrichtenschleife zu hängen. Also all das sind verstreute Hinweise, die darauf hindeuten, dass das Mediennutzungsverhalten in unserer Zeit problematisch werden kann, und zwar nicht nur für eine kleine Gruppe von Menschen, sondern für größere Teile des Publikums und auch ganz unterschiedliche Segmente des Publikums.
Mhm. Und bezieht sich diese Empfehlung auf spezielle Medien oder sind alle Medien von dieser Empfehlung betroffen?
Also wenn Sie jetzt die Empfehlung meinen, die der von mir genannte Berufsverband der Psychologen und PsychiaterInnen in Deutschland ausgesprochen hat, dann bezog sich das im Wesentlichen auf Nachrichtenmedien.
Okay, und welche Gefahren sehen Sie denn in diesem Verhalten? Sprich, wenn man eben keine Nachrichten mehr konsumiert.
Naja, Demokratien leben davon, dass Menschen informiert sind und Entscheidungen, auch vor allem natürlich Wahlentscheidungen, auf einer informierten Grundlage vornehmen. Und in dem Maße, in dem sich Menschen zurückziehen oder beziehungsweise auf Nachrichten konzentrieren oder Nachrichten konsumieren, die sie verarbeiten können, die bei ihnen keine allzu großen Dissonanzen verursachen, ist genau diese Grundlage moderner Demokratien eigentlich gefährdet. Also insofern kann uns das nicht egal sein, wenn große Teile des Publikums in dieser Art und Weise scheuen und weglaufen und vermeiden. Dem müssen wir begegnen. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Initiativen, die genau an so einer Stelle ansetzen. Also Stichwort Slow Journalism oder Solutions Journalism oder konstruktiver Journalismus. Das sind alles begriffliche Konzepte, mit denen eine Form von Journalismusbetrieb bezeichnet wird, die genau darauf reagiert. Und versucht eben Menschen wieder an Bord zu holen, auch wenn der Journalismus, wie soll ich sagen, natürlich überwiegend negative Botschaften transportiert und damit diesen Fluchtinstinkt bei den Menschen im Grunde genommen noch verstärkt.
Und konnten Sie während Ihrer Forschung auch Chancen dieses Nachrichtenverzichts erkennen und speziell da eben für die mentale Gesundheit, vor allem auch von Jugendlichen?
Also ich selbst habe das nicht erforscht. Also ich habe jetzt keine empirischen Belege dafür, dass Verzicht sich positiv auf das Erleben von Wohlbefinden auswirkt. Was ich schon sagen kann, ist, dass diese mehr oder weniger großen Gesten des Verzichts, die darin bestehen können, dass man ab einer bestimmten Zeit beispielsweise nicht mehr aufs Handy guckt oder dass man ganz bestimmte Dienste im Netz nicht nutzt, dafür aber möglicherweise wieder auf ganz bestimmte analoge Medienangebote wie Zeitungen und Zeitschriften zurückgreift und so weiter und so fort. Also gibt es ganz viele verschiedene Formen des Rezipientenverhaltens. Was ich zeigen kann oder was man sehen kann, wenn man mit Menschen spricht, die sich so verhalten, ist, dass sie zumindest das Gefühl haben, die Dinge zu kontrollieren. Ob sie das dann tatsächlich tun, ob sie dann gesünder leben als andere, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann doch mit einiger Sicherheit sagen, dass sie das Gefühl haben, mehr Kontrolle ausüben zu können und nicht so ein Spielball der Nachrichten zu sein oder permanent in der Nachrichtenschwebe zu hängen. So bezeichne ich den Zustand, in dem man praktisch dauernd sein Handy beispielsweise auf Nachrichten anschaut. Also das heißt, dieses subjektive Gefühl der Kontrolle ist sicherlich ein Zugewinn an Lebensqualität, inwieweit der sich dann auf physische und psychische Parameter auswirkt, das wäre dann nochmal weiter zu fragen.
Und solchen Menschen, Jugendlichen, die dieses Gefühl der Kontrolle für sich zurückgewinnen möchten, welche anderen Möglichkeiten sehen Sie denn für diese Menschen, von negativen Nachrichtenmeldungen Abstand zu nehmen? Also jetzt außer der Medienverzicht.
Also zunächst einmal ist es gut, bei der Auswahl seiner Nachrichtendiät wählerisch zu sein. Und zwar nicht nur wählerisch in Bezug auf das, was einen interessiert und was man möchte, sondern wählerisch in Bezug auf Qualität. Ja, also ich bin nach wie vor ein großer Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und zwar deswegen, weil hier ganz bestimmte Qualitätsmaßstäbe gelten, die nicht nur Kriterien wie Objektivität und Überparteilichkeit betreffen, sondern auch Kriterien, die Darstellungsformen betreffen. Also im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird man nicht jedes Bild sehen, nur weil es ein Publikum garantiert, sondern auch da gibt es einen professionellen Ethos, der dazu führt, dass Journalistinnen und Journalisten in dem Kontext sehr genau abwägen, was gezeigt werden muss, damit die Öffentlichkeit ausreichend informiert ist. Und das ist jetzt, das ist keine Zensur, das ist keine politische Willkür, das ist keine politische Mission, auf der die sozusagen hier von einem ganz bestimmten politischen, von aus einer ganz bestimmten politischen Ecke Journalistinnen und Journalisten unterstellt wird, sondern das ist ein professioneller Ethos, der eben genau auch diese Darstellungskomponenten betrifft. Und also insofern ist man als Rezipient und Rezipientin meines Erachtens gut beraten, hier selber solche Qualität oder Medien zu suchen und zu nutzen, bei denen solche Qualitätsmaßstäbe in Anspruch gebracht werden. Und das, denke ich, ist zumindest ebenso wichtig wie oder möglicherweise wichtiger als sozusagen das Abschalten.
Okay, und wir wissen ja, heutzutage ist es so, dass ein Großteil der Jugendlichen Social Media als Hauptnachrichtenquelle nutzen, sprich nicht über redaktionell eingebundene Medien ihre Nachrichten konsumieren. Was halten Sie in diesem Zusammenhang davon und was würden Sie diesen Jugendlichen vielleicht raten, wie man mit Social Media Nachrichten umgehen könnte, sollte?
Ich denke, dass Ihre Frage das nicht ganz richtig auf den Punkt gebracht hat. Also es ist richtig, dass jüngere Rezipientinnen und Rezipienten ihren Nachrichtenkonsum über Social-Media-Kanäle stillen. Wenn man dann aber mal genau hinguckt, welche Angebote sie dort konsumieren, dann sehen sie, dass sie auch da beispielsweise die Angebote öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten rezipieren oder die Angebote internationaler Qualitätsmedien. Also nur weil die technische Plattform hier eine andere ist als das lineare Fernsehen, ist damit nicht sofort auch gesagt, dass es hier um Angebote minderer Qualität geht. Also oder beziehungsweise, dass es da nur Angebote minderer Qualität gibt. Also insofern bin ich da eigentlich relativ optimistisch, dass es auch in dem digitalen Umfeld sehr wohl möglich ist, sich hervorragend zu informieren. Und da muss man eben sehr genau hingucken, was sind das für Angebote.
Und über diese Rezeption der Nachrichten über Social Media verändert sich zwar da nicht das unbedingt die Qualität des Medienangebots, aber natürlich erstens die Frequenz, also wie wir Nachrichten erfahren, sprich wir werden viel häufiger mit Nachrichten konfrontiert. Wenn die Tagesschau zum Beispiel 4, 5, 6 Mal am Tag einen Post in unser Feed spült und denken Sie da, dass das den Drang zu Medienverzicht erhöhen könnte, also diese Frequenz von Nachrichten über Social Media?
Also da sind natürlich verschiedene Wirkungsszenarien denkbar. Tatsächlich ist es so, dass die von mir bereits erwähnte Ratgeberliste der Psychologinnen und Psychologen während der Corona-Zeit darauf verwiesen hat, dass sozusagen diese hohe Frequenz von Nachrichten, ja, diese permanente Nachrichtenschwebe, in der wir uns befinden, dass die sozusagen zu einer ungesunden Aufregung, permanenten Aufregung unserer Aufmerksamkeit eigentlich führt. Das war sozusagen da die Annahme und ich glaube, dass das auch eine gewisse Plausibilität hat. Ich glaube, es ist auch richtig, dass der Konsum digitaler Nachrichten anders verläuft als der Konsum analoger Nachrichten. Also man liest eine gedruckte Zeitung anders als ein Online-Angebot einer Zeitung, auf jeden Fall. Also all diese Effekte muss man auf jeden Fall in Anschlag bringen. Gleichwohl gibt es eben auch online die Möglichkeit, Langformate zu nutzen. Gleichwohl gibt es die Möglichkeit, auch in einer habitualisierten Art und Weise nicht permanent Online-Nachrichten zu nutzen, sondern zu ganz bestimmten Zeiten, wenn man sich dafür eben Zeit nimmt, ja, und dann eben auch ausführlich Nachrichten konsumiert. All das ist möglich, aber muss erlernt werden und braucht sozusagen ein Bewusstsein, das genau darauf abzielt, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass man diese Zustände des fokussierten Lesens für sich herstellen muss.
Und Nachrichtenverzicht, wenn ich das richtig verstehe, bedeutet dann, oder ein optimaler Nachrichtenverzicht würde dann eher bedeuten, dass wir versuchen, uns auf qualitative Medien einerseits zu konzentrieren, versuchen, nicht eine Art Überladung zu generieren, wo wir uns den ganzen Tag mit Nachrichten versorgen, sondern gezielt zu informieren. Verstehe ich das richtig?
In einer Zeit, in der uns so unendlich viele Nachrichten zur Verfügung stehen wie heute, ist Selektivität ein ganz wichtiges Prinzip. Wir dürfen allerdings Selektivität nicht an Maschinen delegieren, an Algorithmen delegieren, die also genau herausfinden, was uns interessiert oder interessieren könnte, sondern wir selber müssen die Kriterien unserer Selektivität bestimmen und müssen uns immer wieder hinterfragen, funktioniert das für mich? Ist das, was ich möchte? Führt das für mich zu einem guten Ergebnis? Und da kann eben Selektivität oder da muss Selektivität eben auch bedeuten, dass ich ein Bewusstsein für Qualität empfinde, dass ich ein Bewusstsein aber auch für Medialität empfinde, dass ich mir darüber im Klaren bin, dass es einen Unterschied macht, ob ich eine gedruckte Zeitung lese oder ob ich ein Online-Angebot dieser Zeitung lese. Also überall hier ist Selektivität, denke ich, ein produktives Prinzip, solange sie reflektiert wird und nicht an Algorithmen delegiert wird, die uns im Grunde genommen auch noch diese Aufgabe abnehmen.
Und wenn wir jetzt die ganze Zeit von Nachrichtenmedien sprechen, wie ist das denn mit eher künstlerischen Medien, also Musik, Film? Helfen die uns nicht eher beim Abschalten? Oder wie ist das mit Jugendlichen? Nehmen die auch bei künstlerischen Medien eine Art Überladung wahr?
Also im Zeitalter von Streaming-Angeboten wie Netflix, Wow und Amazon Prime und wie sie alle heißen, gibt es eigentlich keinen Mangel mehr an faszinierenden Stoffen. Und die Stoffe, die dem Publikum hier angeboten werden, die werden ihm in einer Art und Weise angeboten, dass viele Rezipienten sich, ich sag mal, in einer Art und Weise eskapistisch verhalten können, ja, die noch vor, keine Ahnung, 50 Jahren völlig undenkbar gewesen wäre. Daher ist es kein Wunder, dass viele Menschen auf der einen Seite hier, ja, vielleicht, Sie können gerne sagen, hier so etwas wie Trost finden, so etwas wie ein Refugium finden, einen Rückzug, einen Ort, an dem Sie sich eskapistisch verhalten können. Aber auch so etwas wie eine Art Kontrollverlust erleben, weil diese Angebote so gestrickt sind und auch so dargeboten werden, dass sie gewissermaßen nach uns greifen, ja, und uns ein Stück weit auch die Kontrolle entziehen. Also dieser Begriff des Binge-Watchings beispielsweise, der ist typisch für unsere Zeit und das ist also typisch, dass er sozusagen auch in unserer Zeit entstanden ist. Den hat es früher so gar nicht gegeben. Früher sprach man von Glotzen und Flimmern. Das war etwas, war im Grunde genommen eine gedankenverlorene Form der Rezeption bezeichnet. Binge-Watching ist was anderes. Das ist ein suchtartiges Verhalten. Das ist ein Verhalten, das einen Kontrollverlust zum Ausdruck bringt. Und wie gesagt, da gibt es eine ganze Reihe von Studien, die auch zeigen, dass viele Rezipientinnen und Rezipienten das bei sich beobachten oder sich zumindest in der Hinsicht als gefährdet betrachten. Insofern ist das ein etwas zweischneidiges Schwert.
Alles klar. Dann würde ich Ihnen zuletzt noch gerne eine allerletzte Frage stellen. Und zwar, was ist denn Ihr Lieblingslied?
Das trifft sich jetzt sehr gut. Das habe ich nämlich gestern, als ich mit meinen Hunden gegangen bin und dabei, wie ich das manchmal mache, Musik gehört habe, habe ich durch einen Zufall ein Lied gehört. Und das tauchte, ich weiß gar nicht mehr genau warum, meine Tochter spielt Cello und da dachte ich, da höre ich mir doch mal ein paar Cello-Stücke an, damit ich da auch mit ihr qualifiziert drüber sprechen kann. Und habe eins gefunden, das hat mich richtig in den Bann gezogen. Und das heißt Le Père Lachaise. Von Frédéric Chopin. Und das hat mir richtig gut gefallen. Das ist ein Stück mit Cello und Akkordeon. Und das hat eine unheimliche Dynamik und eine Melancholie, aber auch irgendwo eine Dynamik, die nach vorne geht. Im Grunde genommen alles, was wir gerade irgendwie miteinander besprochen haben, das finde ich unheimlich cool, das Stück.
super passend, wird damit vielleicht auch helfen, der Realität und den Nachrichten, die so im Moment über uns einströmen, ein bisschen zu entfliehen. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für Ihre Zeit und dass Sie hier waren. Dankeschön.
Gerne.
Das war Guido zur Stiege, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Wir sprachen über Medienverzicht in Zeiten der Krisen. Herr zur Stiege, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Und nun, wie versprochen, Ihr Lieblingssong.
Mit Sicherheit sehen wir uns inzwischen alle nach einer Zeit voller Harmonie, ohne Leid und erschreckende Nachrichtenmeldungen. Bis bessere Zeiten kommen, hilft es nur, die Hoffnung nicht zu verlieren, Solidarität mit jenen zu zeigen, die unmittelbar betroffen sind und zu helfen, wo wir eben können. Für alle mit Weltschmerz da draußen, ihr seid nicht allein. Für heute verabschieden wir uns von euch. An den Reglern saß Klaus Klein, Redaktion Ulrich Hägele. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Uni-Bibliothek. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich
Fabian Runkel
und Laura Strädling. Tschüss und bis bald.